Free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema, wie wähle ich Webseiten für einen Barrierefreiheitstest aus? Das ist ja ein Thema, was jetzt immer mehr Kunden betrifft, und insofern wird das Thema, wie eine vernünftige Auswahl getroffen wird, auch immer wichtiger. Aber ich habe auch bei den Consultants den Eindruck, dass da ziemlich viel Wildwuchs herrscht. Und hier möchte ich meine Einschätzung zum Besten geben. Vielleicht als erstes die Frage, warum kann man nicht einfach alle Webseiten oder alle Unterseiten testen? Eine kurze Begriffsklärung: Website ist der gesamte Webauftritt. Also zum Beispiel jetzt barrierefrei.de wäre eine Website, und eine Website oder eine Unterseite wäre eine beliebige Seite aus diesem Auftritt. Also die Startseite oder irgendeine andere Seite. Auch hier mit den Begriffen wird da nicht ganz sauber gearbeitet. Mit Homepage ist normalerweise nur die Startseite gemeint, aber das ist wieder ein anderes Thema. Meine Website netzbarrierefrei.de hat, so muss ich lügen, 700 Unterseiten. Jetzt sind die alle relativ ähnlich aufgebaut, weil das da relativ wenige Templates gibt, also sehr wenige Seitentypen. Aber man könnte ja trotzdem sagen, ja, testen wir doch alle 800 Unterseiten durch. Das Problem ist, spätestens nach der vierten Unterseite würde es wahrscheinlich gar keinen Unterschied mehr geben oder keine neuen Fehler, die man korrigieren könnte. Jetzt Barrierefreiheitsfehler. Weil, wie gesagt, die Webseite auf wenigen Vorlagen basiert. Wenn ich mich nicht irre, sind sogar nur zwei. Also die Startseite könnte ein spezieller Typ sein und die Unterseiten sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Natürlich gibt es da sowas wie Komponenten. Es gibt ja diese komischen Blöcke bei WordPress, wo man irgendwelche Sachen hin und her schieben kann. Aber selbst das dürfte sich nach 3 bis 4 Seiten wiederholen. Und tatsächlich benutze ich die Blöcke gar nicht. Insofern ist das Thema relativ schnell durch. Das heißt, man muss so oder so eine Auswahl treffen. Nur ist meine Webseite ja relativ simpel, also gar nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz, man kann einfach nur eine begrenzte Menge an Seiten testen, weil natürlich jede Seite Zeit und damit Geld kostet und das Budget des Kunden reduziert ist oder gering ist, je nachdem. Deswegen muss man eine Auswahl treffen, und da gilt es, dass der Kunde in der Lage ist, eine relevante Auswahl zu treffen. Was ist jetzt das Problem? Der Kunde wählt häufig zu viele Unterseiten aus dem einfachen Grund, weil er in 99% der Fälle null Ahnung von Barrierefreiheit hat und auch null Ahnung davon, wie wir normalerweise als TesterInnen vorgehen. Insofern ist das nicht überraschend. Und er will natürlich besonders gründlich sein. Also wählt er, sagen wir mal, 20 Seiten aus oder beliebig viele. Und das Problem ist, wenn wir sagen, wir brauchen mindestens einen halben Tag pro Unterseite. Das ist, glaube ich, fast immer das Minimum. Es sei denn, wir haben extrem einfache Seiten. Dann wären das schon 10 Personentage. 10 Personentage mal, sagen wir mal, 800 Euro. Das wäre jetzt schon mal 8000 Euro. Nur für den Test, nicht für die Behebung der Fehler. Also es ist schon mal etwas, was zumindest einem kleineren Webseitenbetreiber deutlich wehtun kann. Auch der Konsultant hat nicht immer das Wohl des Kunden im Sinn, sondern vor allem sein eigenes. Natürlich möchte jeder Consultant so viele abrechenbare Seiten wie möglich, so viel abrechenbare Zeit wie möglich generieren. Das heißt, er wird vielleicht dazu neigen, gerade die etwas weniger seriösen, möglichst viele Seiten auszuwählen, einfach damit er möglichst viele Stunden abrechnen kann. Kann man sagen, ist berechtigt. Aus meiner Sicht ist das einfach ein nicht zielführendes Verhalten und insofern nicht wirklich sinnvoll. Das Ziel eines Barrierefreiheitstests ist es nicht, wirklich jeden einzelnen Pille-Palle-Fehler auf jeder einzelnen Unterseite zu finden. Das ist das, was viele leider sehr viele Consultants falsch machen aus meiner Sicht. Das Ziel ist es wirklich, strukturelle Fehler zu finden. Also wenn ein Fehler da ist, der sich auf jeder Seite wiederholt. Wenn die Suche zum Beispiel immer wieder den gleichen Barrierefreiheitsfehler, also wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Webseiten nicht gefunden oder sowas, sondern Barrierefreiheitsfehler generiert, zum Beispiel, weil die Labels falsch gesetzt sind, weil die Alternativtexte nicht hinzugefügt wurden. Wenn da immer wieder die gleichen Fehler auftreten, dann ist es wichtig, die aufzuspüren. Irgendwelche auf dem dritten Bild unter der 50. Unterseite fehlt ein Alternativtext. Das ist nicht unwichtig, aber das ist nicht kriegsentscheidend, weil die solche Fehler immer wieder passieren werden und lange Websites von Menschen erstellt werden und Menschen machen nun mal Fehler. Und das ist auch okay, da wird jetzt niemand daran zugrunde gehen, also weder der Website-Betreiber noch die blinde Person, die halt das Bild in diesem einen Fall nicht erkennen kann, sondern es geht wirklich darum, strukturelle Fehler zu finden und diese zu dokumentieren und die so zu beheben, dass sie dann nicht mehr auftreten. Wenn man nun eine große Webseite hat mit, eine Webseite mit tausenden von Unterseiten, dann muss man mit Monitoring-Tools arbeiten, wenn man die komplett überwachen möchte. Also mit Tools wie Site Improve oder SilkTides, die halt so viele Sites einfach automatisiert überwachen können, die ein Dashboard haben, wo solche Sachen angezeigt werden, die man dann beheben kann, gegebenenfalls. Dafür sind solche Tools wirklich gut. Die manuellen Testverfahren sind für solche Prüfungen einfach ungeeignet, weil die zu komplex sind, zu lange dauern und einfach auch nicht unbedingt die Fehler finden, die für die Praxis relevant sind. Gut, schauen wir uns mal an, wie wir so eine Auswahl treffen können. Ich unterscheide zwischen mehreren Seiten und ein typischer Website-Typ ist ja die contentlastige Website. Wenn wir so eine typische Website von einem Ministerium angucken, da ist Text, Text, Text und Bilder. Mittlerweile gibt es ja auch komponentenbasierte Websites, das heißt, die werden zusammengebaut von den RedakteurInnen je nach Bedarf. Und die haben da vielleicht, 5 Komponenten, Text, pur, Bild links, Bild rechts, nur Bild, Hero Teaser und so weiter und so weiter. Also sie haben verschiedene Komponenten, die sie halt peu à peu je nach Bedarf zusammenbauen können. Nichtsdestotrotz sind die Websites in der Regel relativ simpel aufgebaut. Und das heißt, dass wir relativ wenige Seiten testen müssen, um eine repräsentative Auswahl zu haben. Was wir immer testen müssen, ist die Startseite, weil die Startseite eigentlich fast immer ein eigenes Template hat. Die besteht ja heutzutage meistens aus Kacheln, die man sich einfach separat angucken muss. Und das ist dann immer im Scope der Prüfung. Das heißt, die Startseite kann man sich immer angucken. Die nächste typische Seite, die wir immer finden, ist eine Content-Seite. Also sagen wir mal Überschrift, Text, Bild. Zwischenüberschrift, vielleicht mehrere Bilder. Das ist ein Typ, den wir immer finden, ein Seitentyp, und den können wir uns natürlich auch angucken. Dann bräuchten wir eine Seite, wo vielleicht komplexere Inhalte sind, zum Beispiel eine Tabelle oder ein Media Player, wenn er selber gebaut wurde, natürlich. Und was wir uns immer angucken können, ist, wenn ein Formular vorhanden ist. Also zum Beispiel ein Kontaktformular. Das kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall auch angucken. Für eine normale, contentlastige Website müsste das reichen. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist nicht Template-basiert, also wir haben nicht 2-3 Seitenvorlagen, die immer eingesetzt werden, sondern wir haben wirklich Komponenten, auf denen die Seite basiert, dann könnte man sagen, okay, wir gucken, dass wir die wichtigsten Komponenten, also diejenigen, die immer wieder eingesetzt werden, dass wir uns die einmal angucken und dann kann der Kunde, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal vorgeschlagen, einfach eine Webseite, eine Unterseite speziell für den Testzweck zusammenbauen, wo einfach die wichtigsten Komponenten natürlich mit echtem Inhalt möglichst befüllt wurden, sodass man sich alle Komponenten auf einer Unterseite angucken kann. So wie ich das kenne, rechnen eigentlich alle Consultants seitenbasiert ab. Das heißt, die gucken, wie viele Seiten werden getestet, wie komplex sind die. Und wenn da jetzt eine Seite ist, eine Unterseite mit allen wichtigen Komponenten, da wird man jetzt nicht sagen, okay, das sind jetzt eigentlich drei Unterseiten. Man wird sagen, okay, das ist eine Unterseite, die ist ein bisschen komplexer. Das heißt, da werde ich ein bisschen mehr berechnen. Aber ich werde jetzt nicht so tun, als ob das vier Unterseiten wären und dann entsprechend mehr berechnen. Das Gleiche würde ich auch bei einer speziellen Form der Formularstrecke empfehlen. Das werde ich im nächsten Abschnitt nochmal tiefer behandeln. Formularstrecken sind ja Prozesse, die im Prinzip nur aus Formularen bestehen. Zum Beispiel Online-Banking, da trage ich auf der ersten Seite ein, bei der Überweisung, an wen möchte ich überweisen und auf der nächsten Seite die IBAN und diese ganzen Daten und auf der dritten Seite bestätige ich das mit meinem TAN. Das ist eine Formularstrecke, eine simple, aber es ist eine. Bei E-Learning ist im Prinzip eine Mischung aus Text und Content und Formularen, also typischerweise Umfragen und irgendwelchen Drag-and-Drop-Geschichten und so weiter und so weiter. Keine Ahnung, was es heutzutage alles im E-Learning gibt. Da könnte man sagen, okay, wir können uns jetzt nicht 15 E-Learning-Seiten zu einem Online-Kurs angucken. Das ist einfach für den Kunden in der Regel nicht finanzierbar, sondern wir reduzieren das wirklich und gucken, dass wir, sagen wir mal, drei Seiten haben, wo alle relevanten Komponenten zusammengebaut werden. Also Single-Choice-Fragen, Multiple-Choice-Fragen, Rapid Drag-and-Drop, irgendwelche Flipcards und so weiter und so weiter. Also alle Komponenten, die tatsächlich auch eingesetzt werden, dass wir die Multimedia-Player typischerweise auch noch oder Audio-Player, dass wir uns alle die Komponenten auf einer oder vielleicht auf zwei Seiten zusammenbauen, wie gesagt, mit realistischem Inhalt, damit man das auch vernünftig testen kann. Und dass das dann durchgetestet wird. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, um dem Kunden Zeit zu sparen und Ressourcen zu sparen und den Auftrag auch dann wirklich zu bekommen. Und der Kunde hat dann, glaube ich, genügend Insights, um dann weiterzumachen. Was, glaube ich, nicht sinnvoll ist, auch bei Content-Seiten, ist wirklich jede Komponente sich anzugucken. Weil nach meiner Erfahrung sind da einfach viel mehr Komponenten vorhanden, als überhaupt genutzt werden. Das sind häufig Komponenten auf Halde, die irgendjemand mal geordert hat bei dem Dienstleister, die aber dann nie zum Einsatz kamen und auch nie eingesetzt werden. Und da macht es keinen Sinn, sich die anzugucken, sondern da ist es eher sinnvoll, da mal aufzuräumen und die Dinger komplett rauszuschmeißen. Genau, Formularstrecken wäre der nächste Seitentyp oder Website-Typ, den man sich mal angucken kann. Hier ist es wirklich komplex, weil wir eigentlich wollen, dass jede Formularstrecke sich angeguckt wird. Aber ich glaube, dabei ist es wirklich sinnvoll, zumindest eine Formularstrecke komplett durchzulaufen. Ich sag mal so, in der Regel sind es ja häufig so 3-4 Seiten innerhalb eines Prozesses. Und dann sollte man sich vielleicht auch alle Seiten wirklich mal gründlich angucken. Hier kann man als TesterIn gucken, dass man sagt, okay, wir gucken uns nicht vielleicht jede Checkbox einzeln an, sondern wir sagen, okay, Checkbox habe ich auf der ersten Seite getestet, da muss ich es auf der zweiten Seite nicht nochmal so genau testen, weil die Fehler, wenn Fehler gemacht wurden, dann werden sie sich auf der zweiten Seite bei Checkboxes genauso wiederholen. Multiple Dropdowns und was es da alles gibt, dass man sich alle Komponenten einmal genau anguckt und dann die Fehler dokumentiert für die Kunden. Und das sollte eigentlich alle Fehler reproduzieren können, damit man die Ergebnisse auf die weiteren Checkboxes und weiteren Komponenten übertragen kann. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sich mehrere Formularstrecken eines Anbieters anzugucken. Es sei denn, der Kunde ist so wenig schlau, sagen wir es mal so, wirklich jede Komponente einzeln zu basteln oder 30 Teams an unterschiedlichen Strecken zu haben, die dann unterschiedliche Dinge machen, obwohl es eine Komponentenbibliothek gibt. Das gibt es leider auch, aber manchmal kann man den Leuten einfach nicht helfen. Und wenn dann wirklich jede Komponente anders gemacht wurde, obwohl sie im Prinzip immer das gleiche ist, also wenn jede Checkbox irgendwie anders nachgebaut wurde mit JavaScript und den ganzen Gedöns, dann kann man dem Kunden auch nicht mehr helfen. Dann ist er ein Stück weit selber dafür verantwortlich, dass dann die Kosten in die Höhe gehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich wirklich die gesamte Strecke angucken kann oder alle relevanten Komponenten, weil ja nicht nur die Komponenten selbst, sondern auch das Zusammenspiel, sowas wie HTML, Überschriften, Ebenen oder wie Fieldset, also die Gruppierung von Formularelementen, wichtig sein kann. Das heißt, man kann hier nicht immer nur mit einzelnen Checkboxen arbeiten. Also es reicht nicht, wenn ich einfach sage, ich packe jetzt jede Formulartyp einmal eine Checkbox, einmal einen Radio-Button und einmal eine Multiselect oder so auf eine Unterseite, sondern man muss sie wirklich in Real Life sehen oder halt mit Real Life Content. Dann kann es funktionieren. Und da kann man auch die Kosten, glaube ich, relativ gering halten. Aber ein Formular zu prüfen, ist nun mal teurer als eine einfache Content-Seite. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Der dritte oder das dritte Beispiel sind Single-Page-Applikationen. Also wirklich Anwendungen, die aber im Browser laufen. Hier haben wir ja im Prinzip nur eine Seite, eine Unterseite, wo dann die gesamte Anwendung läuft. Also bei echten Applikationen, also sowas wie Google Docs zum Beispiel oder Miro und so weiter. Da gibt es ja einige. Und hier würde ich tatsächlich ähnlich vorgehen. Also ich würde versuchen, einen Großteil der Dinge, die da vorhanden sind, zu prüfen. Zum Beispiel Menüs, Formulare, die Eingabefelder natürlich und viele weitere Dinge, die zu einer typischen Single-Page-Application vorhanden sind. Möglichst alles, wenn es möglich ist, aber das ist nicht immer möglich, weil so eine Applikation ja wirklich Dutzende von Einstellungen haben kann. Die Dinger haben ja heutzutage wirklich die Desktop-Applikationen nach und haben einfach sehr viele Komponenten und dann schafft man das vielleicht gar nicht oder man findet vielleicht auch nicht alle Komponenten. Das kann es also sehr schwierig machen. Da muss man wirklich sich entscheiden, wie man das priorisiert, die Prüfung. Das spricht man am besten mit dem Kunden ab, was er bereit ist zu zahlen und wie umfangreich der Test sein sollte. Hier ist es natürlich wie immer sinnvoll, auch mit automatisierten Prüftools zu arbeiten, dass man sich nicht anfängt, irgendwie das Area manuell zu prüfen, sondern wirklich guckt, welche Komponente wurde da eingesetzt, ist das Area korrekt? Und dann mit einem automatischen Prüftool sind alle Area-Attribute korrekt gesetzt oder sind die Buttons alle beschriftet und so weiter. Das muss man heutzutage, glaube ich, nicht mehr so komplett manuell machen. Was man, glaube ich, was man dem Kunden immer deutlich machen muss, ist wirklich, dass man dass diese Auswahl repräsentativ ist und dass es aber im Aufgabenbereich des Kunden ist oder seines Dienstleisters, die Priorisierung zu machen und die Übertragung, also den Transfer der Findings auf die gesamte Applikation. Das ist etwas, was der Barrierefreiheitskonsultant einfach aus dem Grund nicht machen kann, weil er die Applikation nicht so gut kennen kann wie die Developer. Und die Developer müssen, und das ist aus meiner Sicht deren Aufgabe, die müssen in der Lage sein, diese Findings auf alle Seitentypen, auf alle Komponenten zu übertragen. Im besten Fall ist es ja wirklich so, dass sie etwas lernen aus dem Barrierefreiheitstest, nämlich wie digitale Barrierefreiheit funktioniert, jetzt nicht in aller Tiefe, aber zumindest so tief, dass sie es selber ein Stück weit anwenden können. Und das müssen sie halt, das ist ihre Aufgabe, das weiterhin auf die anderen Komponenten zu übertragen. Dass sie also nicht nur die Sachen korrigieren, die wirklich gefunden wurden oder auf den Unterseiten, auf denen das gefunden wurde, sondern sie wissen, okay, auf Seite XY, die nicht getestet wurde, gibt es genau die gleiche Komponente. Und die kann ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht global reparieren, sondern da muss ich mir das vielleicht nochmal separat angucken. Und das muss wirklich der Kunde leisten, beziehungsweise der Dienstleister. Das ist etwas, was der Barrierefreiheitskonsultant in der Regel nicht leisten kann, weil er ja von außen kommt und einfach 100 Projekte parallel laufen hat und nicht jede Applikation aus dem FF kennen kann, vor allem wenn er nicht an deren Entwicklung beteiligt war. Das nächste Thema und das letzte ist, dass man den Leuten, die an der Produktion der Website beteiligt sind, dass man denen hilft, Fehler zu vermeiden, die jetzt aus dem typischen Redaktionsalltag kommen. Also den Content-ManagerInnen und den RedakteurInnen, dass man denen sagt oder die Tools an die Hand gibt, oder dass man durch die Komponenten sicherstellt, dass zum Beispiel die HTML-Hierarchien, die HTML-Überschriften-Hierarchien nicht durcheinander kommen, dass die Content-Management-Systeme dabei unterstützen, Alternativtexte zu formulieren, oder dass Fieldsets gesetzt werden, wenn Formularelemente gruppiert wurden. Das sind alles Dinge, die über das Tool, über die Autorentools sichergestellt werden müssen. Weil, wie gesagt, Menschen machen nun mal Fehler. Das ist im Alltag nicht zu vermeiden, weil wir alle 1 Million Sachen parallel tun müssen. Und insofern muss man sie dabei unterstützen, diese Fehler zu vermeiden. Dass sie komplett vermieden werden können, glaube ich nicht. Aber man kann die Tools, glaube ich, noch besser optimieren, sodass solche Dinge relativ selten oder gar nicht auftreten. Das war's für heute. Ich hoffe, dass euch der Podcast geholfen hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.
Free audio post-production by Alphonic.com.